Herzlich willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhre.
Wir, das sind Anna,
Willi
und Lena,
freuen uns, euch bei der heutigen Ausfahrt wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr nach der heutigen Folge noch mehr Informationen über das Thema haben wollt, schaut gerne auf unserer Homepage unter porzellanfuhre.at,
wo ihr auch unsere Blogbeiträge findet und ihr uns unterstützen könnt.
Und jetzt einsteigen und zuhören.
Herzlich willkommen zurück zu der nächsten Ausfahrt der Porzellanfuhre. Wie geht's euch?
Ich bin bereit, muss ich sagen, für ein neues Thema.
Ein durchaus delikates Thema heute.
Passend für die Porzellanfuhre.
Ja, also so
endlich
bisschen,
mal.
Ein bisschen zurück zu unseren Ursprüngen vielleicht.
Ja, wir sprechen heute über die verschiedenen Affären im Hause Habsburg. Also die ganzen offiziellen Ehen kennen wir ja sowieso, aber es geht mehr um diese eher ein bisschen unbekannteren Geschichten, die so nebenbei gelaufen sind, die teilweise auch nicht sicher sind oder nicht verbürgt sind.
Ja, wo
es einfach sehr viel Klatsch und Tratsch auch am Hof gegeben hat. Aber ja, das wollen wir heute ein bisschen näher beleuchten, in den verschiedenen Jahrhunderten auch.
Genau, aber keine Sorge, nicht alle, weil ich glaube, das wird
genau, nur die
Stunden
wichtigsten,
über Stunden.
So ein paar unterhaltsame Geschichten, einfach nur ein bisschen so hineinstöbern.
Na gut, und die erste Geschichte unserer Fuhre heute führt uns 100 Jahre vor die übliche Zeit eigentlich. Wir sind jetzt einmal im 18. Jahrhundert. Da haben wir uns noch nicht so oft hin verirrt.
Das stimmt.
Und die erste Person, die eine Rolle spielen wird, sagt uns sicher allen was. Maria Theresia.
Mhm.
Ja.
Also auch.
Ja, eigentlich schon.
Ja, die kennen nämlich sogar die sich jetzt nicht so intensiv mit den Habsburgern beschäftigen, als die, unter Anführungsstrichen, Übermutter. Oder die Mutter Österreichs wird sie auch manchmal genannt. Auf jeden Fall war sie eine große Herrscherin. Die war ja bekanntlich verheiratet mit Franz Stephan von Lothringen, der ja später Franz der Erste Stephan wurde. Denn er war ja der Kaiser, das verwechseln ja auch viele. Die Kaiserin Maria Theresia war ja selber eigentlich nie gekrönte Kaiserin. Sie war Erzherzogin von Österreich, Königin von Böhmen und Ungarn und Kaisergattin, aber Herrscherin. Also geherrscht hat sie ja trotzdem. Und die Ehe, muss man sagen, war etwas anders als viele, viele anderen Ehen, sicher auch die ihr dann beschreiben werdet. Denn hier war mal die Frau statusmäßig einfach höher. Das gab es ja auch nicht so häufig und schon gar nicht, dass die Frau dann an der Macht war. Dann schon als 15-Jähriger, als Franz Stephan nach Wien an den Hof kam, hat sie relativ früh schon für ihn geschwärmt. Die Hochzeit folgte dann aber auch schon 1736 und das war, glaube ich, protokollmäßig auch nicht immer unbedingt so einfach, weil er war natürlich der Kaiser, aber jeder am Hof wusste, wer eigentlich das Sagen hatte. Genau.
Klar.
Und so stelle ich sie mir auch vor.
Aber genauso.
Ja, oder?
Ins Bett, Franz.
Jetzt.
Kind 9.
Genau.
Und dann raus, ich muss arbeiten. Genauso stelle ich mir das vor.
Genau. Also,
na, überleg mal, wie viele Briefe die geschrieben hat und wie viele Kinder die hatte. Das muss ich ja immer im Wahn.
Und regiert hat sie auch noch.
Ja, also regiert hat sie auch noch.
Wie du gerade schon erwähnt hast, es gab mehr Kinder. Also sie hatten noch 16 Kinder, 10 haben das Erwachsenenalter erreicht. Das heißt, man muss sagen, sie haben ihre Aufgaben dynastisch erfüllt. Es gab genug Nachwuchs.
Und vor allem Männer.
Genau, ganz wichtig. Und genug Mädchen, die man heiraten kann.
Aber ich meine, sie heißt immer so die Mutter
aller,
also Mutter Europas auch und so irgendwas. Und in Wirklichkeit hat sie nur ihre Töchter verkauft.
Ja.
Also sie wirklich, die ja nur gehabt, um dann denen auch zu sagen, ihr müsst euch so und so benehmen. Da gibt es ja diese ganzen Briefe, wie sie zu sein hat und unterwürfig und so.
Ja.
Nicht gegen den Mann reden, dass alles passt und Kinder kriegen. Also die war schon
Und dann, wenn die immer ausgetauscht wurden, wenn eine Tochter gestorben ist, kam gleich die nächste nach. Das ist ja schon, es wirkt ein bisschen emotionslos, gefühllos, aber
die Frage ist aber, hatte sie Affäre?
Ja. Wohl nicht. Aber wann
aber
auch?
Wann auch?
War ja eigentlich dauerhaft schwanger.
Wie?
Naja, aber vielleicht mit dem Arzt. Den hat sie ja oft gesehen. Ich meine, den fand sie wütend.
Das wäre eine.
Das wäre eine
taktische
eine Option
Möglichkeit,
gewesen,
eine Option.
Ja. Und der war ja öfter da, um sie zu untersuchen.
Na gut. Zurück zur Ernsthaftigkeit. Sie hat wohl wirklich keine Affären gehabt, ganz im Gegensatz zu ihrem Mann. Auch wenn er untreu war, hat sich diese Ehe durch Liebe ausgezeichnet, was damals wirklich selten war. Ich glaube, das sollten wir wahrscheinlich generell am Anfang der Folge gleich mal klarstellen. Die Ehe damals war nicht unbedingt, wie wir heute die Ehe verstehen. Das hatte ganz andere Gründe, warum man einer Ehe auch eingeht.
Ja, wobei ja eben bei den beiden das schon war, dass sie es ja eher noch ausgesucht hat. Also es war noch eher eine Liebesheirat als jetzt bei anderen, die wir dann noch so kennenlernen werden. Mhm. Aber der Sinn der Ehe war ja einfach auch Nachkommen zu zeugen. Genau. Das war eigentlich das Wichtigste und auch teilweise einfach die Herrschaft zu stärken, indem man einfach Verbindungen eingeht mit anderen Ländern und dass man dann ja dadurch eigentlich ein Bündnis erreicht.
Ja. Ja, ich habe irgendwo gelesen, der Zweck der Ehe war, eine ökonomisch vernünftige Zweckgemeinschaft zu sein. Also es klingt nicht sehr romantisch.
Das heißt aber einfach, das Wort Liebe oder dieses Konstrukt Liebe gibt es ja nicht. Das fängt erst an, langsam im 19. Jahrhundert überhaupt als Begriff da zu sein.
Ja, am Anfang war es ja auch eine schlechte Voraussetzung. Liebe war eine schlechte Voraussetzung für eine Ehe, weil das sind Emotionen. Zu viele Emotionen sind nicht gut. Das gab es bei ihr dann auch, nämlich Eifersucht.
Gute Emotion.
Ja. Na gut, sie war auf jeden Fall eifersüchtig, denn er hat es mit der Treue nicht ganz so ernst genommen, was aber damals auch die Norm war bei adeligen Männern. Mehr als die Ausnahme auf jeden Fall. Jeder hatte so seine Affären und seine Geliebten und so auch er. Und das zahlreich. Er hatte unter Anführungsstrichen gerne Beziehungen zu leichten Damen, käuflichen Damen. Aber nicht nur die.
Aber macht es vermutlich auch am einfachsten, weil ja da auch nicht der Kontakt da ist. Mehr aus der Gesellschaft ist es natürlich problematischer, weil das auch dann einfach am Hof mehr Gerede macht, als wenn er jetzt wirklich in ein Haus geht, wo Prostituierte sind.
Beziehungsweise die zu ihm auch kommen konnten, denn er hatte ja ein Privatpalais in der Wallnerstraße und es gab Gerüchte, dass das sogar ein unterirdischer Gang war, der direkt zu seinem Schlafgemach geführt hat.
Praktisch.
Also zumindest gibt es den Gang zur Hofburg.
Perfekt.
Aber wie gesagt, ich weiß nicht, zum Schlafzimmer, wir wissen nur Hofburg. Also.
Ja. Wie du schon sagtest, das war leichter mit käuflichen Damen Affären zu haben. Allerdings hat ihn das trotzdem nicht aufgehalten, auch mit dem hohen Adel Affären einzugehen. Beispielsweise, pikanterweise eigentlich, mit der Frau des Vizekanzlers seiner Frau, Gräfin Colloredo. Also das hat ihn nicht aufgehalten, weder die Politik noch die Hofdamen. Auch da hat er sich eine ausgesucht, nämlich die Gräfin Palfi. Und es gab auch Gerüchte mit Maria Wilhelmina von Auersberg. Das war die Tochter seines ehemaligen Erziehers, die natürlich auch in die Auersberg, hocharistokratische Familie, eingeheiratet hat, die 10 Jahre lang eine engste Vertraute und Begleiterin für ihn war. Also da wird sicher mehr gewesen sein, 10 Jahre lang. Bekannterweise war sie am Anfang 19 Jahre und er 30 Jahre älter auch. Mhm. Also er war dann auch schon 50. Was damals nicht unbedingt ungewöhnlich war.
Was durchaus gängig war, solche Sachen.
Ja, heutzutage etwas befremdlich, aber damals absolut normal. Maria Therese wurde auch mal von ihrer Tochter Marie-Christine, über die es später nochmal gehen wird, angesprochen auf diese Beziehung zwischen den beiden. Maria Therese hat aber abgestritten, dass an den Gerüchten was dran sein soll. Allerdings, wenn die 10 Jahre besonders auf Jagden ihn oft begleitet hat, glaube ich, kann man sich überlegen, was da vielleicht mal passiert.
Ja, ich finde es auch immer interessant, so, dass ja Hofdamen irgendwie oft gewählt worden sind, auch als so.
Ja, als
Schmusis.
Genau, ja, als halt Trainingsmittel.
Nee, aber ich finde es auch schwierig, weil sie sind ja trotzdem niedriger, aber trotzdem immer näher zur Ehefrau.
Ja.
Und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Also heikel einfach für dieses Aufeinandertreffen dann auch oder einfach auch die Chance, dass sie ihren Job verliert. Oder generell das Ansehen am Hof. Also das ist ja, die könnte sie ja vom Hof jagen, dann die Kaiserin auch.
Gerade bei der Maria Therese würde ich mir das eigentlich ein bisschen heikel vorstellen, weil die ja wirklich eine Powerfrau war, oder? Und wahrscheinlich schon wusste,
so
was
eifersüchtig, dass sie ja wirklich zornig dann auch und dann schon reagiert hat, also nicht nur zugeschaut hat im Normalfall.
Also sich mit ihr anlegen.
Aber sie wusste von vielen Dingen Bescheid, weil sie hat ihn auch bespitzeln lassen, also sie war schon auch gut im Bilde. Was er so treibt. Aber angeblich eben nicht über alles, weil er hatte auch Kontakte zu anderen, die er geheim gehalten hat, was er anscheinend geschafft haben muss. Beispielsweise hatte er auch früher ein gewisses Verhältnis mit einer Beatrice de Ligneville, die Tochter des Herzogs von Mignano, die hat in Neapel gelebt. Das war natürlich dann räumlich irgendwann einmal beendet, dieses körperliche Verhältnis, aber er hat jahrelang intensiven Briefkontakt mit ihr gehabt. Und das war angeblich über geheime Wege. Jahrelang dieser Briefkontakt. Mhm. Also irgendwo hat er doch versucht, Dinge geheim zu halten vor ihr auch. Hatte sich auch uneheliche Kinder. Und bei einem hat er sich auch konkret informiert, immer wieder über das Schicksal des Sohnes. Der hat auch gesorgt dafür, dass der eine gute Erziehung erhält. Der ist dann leider in einer Schlacht in Gefangenschaft geraten und gestorben. Die Mutter, konnte man nachweisen, hat auch eine Rente bekommen, lebenslang. Also das gab es schon noch und da hat er sich auch drum gekümmert. Wie viel Maria Therese davon wusste, weiß man leider nicht.
Da glaube ich eben, dass das der einfachste Weg war, sich drum zu kümmern, weil sonst hätte es die Maria Therese erfahren. Also dafür, dass du selber löst, wird die Familie nicht irgendwann mal zum Hof kommen und sagen, übrigens.
Genau. Genau, was ja nachher eh noch kam, als er schon tot war. Aber da, okay. Wobei es natürlich immer die Frage ist, wenn dann irgendwelche Leute auftauchen nach Jahren nach dem Tod und sagen, ich bin das uneheliche Kind. Dummer Weg, weil es wird einem meistens eh nicht geglaubt. Auf jeden Fall haben wir ja schon über Maria Theresias Eifersucht gesprochen. Und viele beziehen ja auch die gegründete Keuschheitskommission von ihr auf diese Eifersucht, die nämlich Prostitution und Ausschweifungen unter Strafe stellten, passenderweise unter Klosteraufsicht oder Kerker. Also da waren im Fokus auch Feiern, Bälle, besonders Maskenbälle, das war ein ganz großer Dorn in ihrem Auge. Also früher, als sie noch jünger war, hat sie es selber geliebt. Und irgendwann kam dann diese Wende und das waren alles nur Ausschweifungen, besonders mit Masken, weil da kann man eher anonymer.
Ja, das Geheimnis war, das bringt das, schon.
Man kann es wahren, oder?
Ja.
Man kann
auch weitergehen dadurch.
Ja, genau.
Man kann nur die Augen sprechen lassen.
Sehr schön formuliert, genau.
Und da bin ich gleich dabei.
Aber neben den Maskenbällen, die Lena sehr fasziniert, waren auch Ehebruch und Ausschweifungen im privaten Raum unter Strafe gestellt. Und das war noch in Ordnung, bis es dann den Hochadel betroffen hat. Dann fanden die es auch nicht mehr so lustig. Es war absolut kein Erfolg für Maria Theresia. Und es ging sogar so weit, dass viele italienische Schauspielerinnen, Tänzerinnen, die mussten alle aus der Stadt raus an einem gewissen Punkt. Die wurden der Stadt dann verwiesen, weil zweifelhafter Ruf. Und da kommt ein alter Bekannter ins Spiel. In der Halloween-Folge haben wir schon über Casanova gesprochen und wie der in Wien war. Wie Lena damals sagte, der bekannte Jurist.
Ja, genau. Wie wir alle wissen, der bekannte Jurist.
Genau. Der meint allerdings dazu, eigentlich ist es für italienische Sängerinnen eine Ehre, von Maria Therese aus der Stadt verwiesen zu werden. Also mal ein anderer Blickwinkel für das Ganze. Es war wie ein Ritterschlag.
Ein schöner Zugang.
Ja, genau. Naja, Casanova halt. Sicher kein Kind der Traurigkeit.
Na, weniger.
Genau. Was es Maria Therese auf jeden Fall eingebracht hat, war ein Bigotterruf, muss man sagen. Das hat sie auf jeden Fall eingebracht, bis heute auch. Das war's aber auch schon. Ihrem Mann hat es nicht abgehalten, seine Geliebten, die Hofdamen und die Frauen vom Kanzler zu treffen, sagen wir so.
Weil ich kenne noch die Geschichte, dass diese Auersberg eben im Verhältnis stand mit Franz Stephan und Maria Theresia, davon wusste er eben, aber das so weit akzeptiert hat und Franz Stephan ja gestorben ist bei der Hochzeit seines Sohnes Leopold II. Und angeblich hat sie ihn noch dorthin begleitet sogar.
Ja.
Also kurz vor der Hochzeit gestorben und irgendwie auf diesem Sterbebett sind dann beide Frauen dazugekommen und Maria Theresia hat ihm gesagt, wir haben beide etwas verloren, also hat ihre Rolle sozusagen akzeptiert als Geliebte. Also es war ja nicht so, dass sie, was aber wieder irgendwie ein Gegensatz ist zu ihrem ewigen Eifersüchteleien.
Ja, das habe ich eben auch gelesen. Das stand aber auch, dass es vielleicht eher zweifelhaft ist, dass das wirklich so stattgefunden hat.
Es passt nicht ganz zusammen, weil du bist ja nicht so eifersüchtig und sagst dann, ja, hey, bist du eh auch arm. Also irgendwie
macht keinen Sinn.
Nicht wirklich, nein.
Ja, das stimmt.
Oder es war einfach wirklich so, dass sie gar nicht so eifersüchtig war. Also ich glaube, irgendwie akzeptiert hat, dass er sich halt irgendwie umschaut. Man darf nicht vergessen, sie war ja einfach fast dauernd schwanger.
Ja.
Und ich meine, die war halt auch K.O. Ich meine, der Körper.
Ja.
Und hat einfach Regierungsgeschäfte ohne Ende und Aufgaben als Kaiserin gehabt.
Ja.
Dass der sich irgendwo umschaut, glaube ich, war für sie nicht wirklich das
große
Problem.
Und er hatte Problem, ja auch die Zeit,
glaube ich.
Er hatte viel mehr Freiraum, das machen zu können, weil sie beschäftigt war.
Ja, voll.
Also, das war ja sicher auch bewusst.
Man darf vielleicht schon davon ausgehen, dass sie vielleicht doch mehr wusste, als man heute so zugeben würde.
Genau, und genau.
Diese Keuschheitskommission ja auch eigentlich, wie du sagst, so ein bisschen ein Misserfolg war. Also ganz generell, weil die Prostitution natürlich nicht weniger wurde, nicht oder schon gar nicht ausgerottet wurde in Wien.
Nur geheimer wurde.
Geheimer wurde, ja, und Untergrund gedrängt wurde. Und eben auch in den höheren Gesellschaftsschichten sich man weiterhin sich vergnügt hat, nicht auf diese Art und Weise. Also eine klassische Kommissionsgeschichte von der berühmten Maria Theresia. Gab es ja mehrere Kommissionen.
Das stimmt.
Jede Menge sogar.
Das stimmt. Auch wenn Maria Theresia gegen die Prostitution vorgehen wollte, war ihr ältester Sohn, der spätere Josef II., ein Stammgast in Wiener Bordellen. Also, die hatten oft unterschiedliche Meinungen, auch da.
Oh ja.
Josef II., den kennt man von seinen speziellen Ideen, Stichwort Kippsarg zum Beispiel. Gab es den Sarg, der nach unten aufgekippt ist, dass man sparen konnte. Oder er hat halt immer auch viele Klöster auflösen lassen. Also er war eigentlich, wenn man das so betrachtet, doch das Gegenteil von seiner Mutter in vielen Bereichen.
Man durfte auch nur viel weniger Kerzen aufstellen bei der Beerdigung. Und er hat, was ich total toll finde, in der Kapuzinergruft, hat er jetzt zumauern lassen. Weil er gemeint hat, dass so kein Besuch mehr reinkommt. Und immer wenn einer gestorben ist, musste man das wieder aufbrechen.
Das ist sehr intelligent,
ja.
Das war sparsam.
Ja.
Ich glaube, das hat er sich nicht wirklich überlegt.
Einige Dinge. Übrigens, so einen Klappsarg kann man ja noch sehen, nicht? Im Bestattungs-, einen echten. Das ist eine recht interessante Konstruktion.
Hat nur nicht lange funktioniert, weil die Leute das nicht so wirklich gut gefunden haben.
Naja, so
dass man nicht weiß, wo die Angehörigen dann eigentlich sind. Also es ging ja darum, dass man halt wieder zu diesem Ort gehen kann und beten.
Ja.
Und irgendwie wusste ja keins, war so ein Massengrab dann.
Ja.
Dass eigentlich keiner wusste, wo dann die Person wirklich liegt. Also das war nur
ein paar
Monate, ein Versuch, ja.
Genau.
Aber man redet bis heute drüber, also why not?
Ja. Ist doch spannend auch irgendwie. Mal was ganz anderes. Wo er halt nicht so anders war, war halt trotzdem bei seinen außerirdischen Beziehungen. Da war er dann
ganz
konform.
Ja, genau. So war's. Verheiratet war er natürlich trotzdem in erster Ehe mit Isabella von Bourbon-Parma, die er allerdings sehr verehrte und bewunderte. Also da kann man wohl auch wieder von Liebe sprechen, jedenfalls von seiner Seite. Bei ihr heißt es wohl, sie war eher verliebt in den anderen, nämlich in seine Schwester. Marie-Christine, die Tochter von Maria Theresia auch, die als Lieblingstochter gilt immer wieder, die auch heiraten durfte, wen sie wollte. Also sie durfte sich eher noch wen aussuchen. Geworden ist es dann Albert von Sachsen-Teschen, aber immer wieder bis heute wird ja nachgesagt, dass die beiden, also Marie-Christine und Isabella, eine lesbische Beziehung geführt haben. Schon vor der Hochzeit von Isabella und Josef, die dann 1760 stattfand, hat Isabella fleißig Deutsch gelernt und geübt und auch schon damals viele Briefe an ihre zukünftige Familie geschrieben. Da unter anderem auch schon an Marie-Christine und die waren auch schon damals sehr herzlich, obwohl die beiden sich noch nie gesehen hatten. In den ersten Ehejahren hat sich dann schon eine gewisse Nähe aufgebaut zwischen den beiden. Das ist nicht unbedingt geheim geblieben, angeblich. Wobei es heißt, Josef II. Hat nichts davon mitbekommen. Da frage ich mich zwar wie, aber...
Der hat viel gearbeitet.
Wie seine Mutter.
Ja.
Vielleicht doch nicht so unterschiedlich.
Vor allem hat er auch viel mit seiner Mutter arbeiten müssen. Ich glaube, deswegen war er ein bisschen unterstellt.
Fertig, ja. Auf jeden Fall gab es einige schwärmerische Briefe zwischen den beiden, wo so fast romantische Briefe damals zwischen Frauen nicht unbedingt ganz ungewöhnlich waren, aber zwischen den beiden war es schon sehr, sehr innig. Und jetzt komme ich zu den verschiedenen Anreden, die sie hatten. Die sollten wir eben auch, finde ich, wieder einbürgern. Ja?
Ja.
Also mein Engel ist noch normal.
Ja.
Mein allerliebster Esel.
Finde ich gut. Jetzt wissen wir, wo die Elisabeth
sich
das habe ich mir auch gedacht.
Inspiration geholt
würde passen.
Ja. Etwas, was nicht für die Lena ist. Liebe Alte.
Mhm. Willi, das nimmst du nicht.
Okay, cool. Streich wieder.
Ja.
Mein absoluter Favorite ist geliebte Badewaschel. Das gefällt mir gut.
Das finde ich gut, weil es ist sehr persönlich,
ja,
nicht?
Ja.
Weil auch bei Franz Josef war das der engste Vertraute der Badewaschel. Keiner kam mir so nah wie der Badewaschel, würde ich mal sagen.
Na gut. Auch in den Briefen kamen vor Sätze wie: Ich sterb aus Lieb und umarm dich zärtlich. Oder: Ich küsse dein erzenglisches Arschall. Ich kann sagen, dass es meine einzige Freude ist, wenn ich dich sehe und bei dir sein kann. Ich kann die Unruhe nicht ertragen. Ich kann an nichts anderes denken als die Liebe zu dir. Ich liebe dich wie eine Wahnsinnige, wenn ich nur wüsste, weshalb. Es ist schon mehr als freundlich, würde ich sagen.
Vor allem eben diese eindeutigen Liebesgeschichten. Ne? Dieser Brief mit dem Arschall, der ist jetzt nicht ganz unbekannt. Also der schwirrt in der Literatur herum. Und wird gerne auch so gedeutet, dass das eben eine Redensart war, nicht? Also manche Begriffe, die heute als Schimpfwort bei uns gelten, damals ja noch durchaus entspannter oder als jovialer angesehen wurden, als wir das heute machen würden. Aber diese Liebesschwüre, die sind schon relativ eindeutig, würde ich sagen. Also da geht es nicht mehr nur so um, ja, man spricht halt anders oder sowas.
Dass sie nicht immer nur so blumig geschrieben hat, merkt man, wenn sie über ihren Mann geschrieben hat. Das kam hin und wieder doch vor, aber sie hat nie Josef oder Mann geschrieben, sondern immer nur der Erzherzog.
Mhm.
Also das ist etwas kälter.
Der Direktor.
Ja, genau. Und es heißt auch, sie hat Gedichte und Essays geschrieben und in einem von denen kommt bezeichnenderweise sowas vor wie: Männer sind die unnützesten Geschöpfe dieser Welt. Also nicht so begeistert.
Gefreut haben. Ja.
Na, das war die Isabella.
Ah, die Isabella
hat das geschrieben, ja.
Okay.
Man muss nämlich sagen, dass die Sachen von Marie-Christine nicht mehr vorhanden sind.
Mhm,
sie hat allerdings die Briefe von Isabella aufgehoben. Und die sind auch noch vorhanden, daher weiß man all das. Denn nach dem Tod von Isabella hat Marie-Christine die aufgehoben und als diese gestorben ist, hat Albert die aufgehoben. Die waren dann auch in der Albertina, wo sie gelebt hatten und sind erst 1918 weggeschafft worden aus der Monarchie, als die Monarchie zusammengebrochen ist. Und deswegen wissen wir auch von all diesen Briefen. Circa 200 sind überliefert. Also
ziemlich viel, ja.
Ja,
weil so alt ist die Isabella ja gar nicht geworden.
Genau, die ist nämlich drei Jahre nach der Hochzeit auch schon an den Pocken verstorben. Was für Josef, da ist die Welt untergegangen, weil er sie wirklich innig geliebt hat. Er wurde jedoch dazu gedrängt, relativ schnell wieder zu heiraten. Denn es gab keine Nachfahren, keine männlichen Nachfahren. Es gab noch eine lebende Tochter, aber die hat das Erwachsenenalter auch nie erreicht.
Maria Theresia. kreativ,
ja,
wie sie sind.
Ja, die zweite Tochter, die ja nur noch ein paar Stunden verstarb, hat ja auch Maria Christine geheißen. Zufall, man weiß es nicht.
Klar.
Auf jeden Fall hat er nochmal geheiratet, nämlich 1765, Josepha von Bayern, die es nicht leicht hatte mit ihm, denn er wollte sie absolut gar nicht. Und war, glaube ich, ziemlich scheußlich zu ihr. Hat dann auch den Balkon trennen lassen, dass er so wenig wie möglich sehen muss.
Es heißt auch, gemeint, sie war so hässlich und hat es auch so, also sie beschimpft als hässliches Trampeltier oder so.
Und die ist 2 Jahre nach der Hochzeit schon verstorben, also die hat es auch nicht sehr lange in seinem Leben gegeben. Ebenfalls an den Pocken wie schon seine erste Frau, und das hat ihn nicht unbedingt interessiert. Er war nie dort, als sie noch krank war, und zum Begräbnis ist er auch nicht erschienen. Also sehr liebevoll, so viel Liebe, wie er für die erste Frau hatte, so wenig hatte er dann für seine zweite. So selten er bei seiner Ehefrau im Schlafkammer war, so häufig war er aber in Bordellen, am liebsten am Spittelberg. Heutzutage ein wunderschöner Adventmarkt.
Sehr zu empfehlen.
Mhm. Ah, schöne Papst. Alte Häuschen gibt es noch.
Schöne alte, genau.
Papst gibt es auch, genau, paar nette Geschäfte. Ist malerisch.
Ja, war es wohl damals auch und auf jeden Fall gut frequentiert, denn dort waren zahlreiche Bordelle. Und dort anzutreffen hin und wieder auch Josef II. In der Gutenberggasse 13, das ist heute ein Lokal, gibt es dann noch einen Spruch als wenig ruhmreiches Überbleibsel von seinen Besuchen. Dort gibt es nämlich noch einen Schriftzug, da steht dann: Durch dieses Tor im Bogen ist Josef II. Geflogen. Denn er hat wohl einmal nicht ausreichend gezahlt in diesem Bordell und wurde dann vor die Tür gesetzt. Was er auf jeden Fall mitnahm vom Spittelberg.
Syphilis.
Nein, generell. Vielleicht hat er das auch mitgebracht von einer seiner Inspektionsreisen durch Europa, die er inkognito als Graf Falkenstein gemacht hat und dort auch einige Liebesabenteuer erlebt hat. Unter anderem angeblich in Russland mit einer leibeigenen Magd, deren Gutsherr nicht unbedingt begeistert war davon und es fast zu unschönen Szenen gekommen wäre, weil er wollte ihn verprügeln, nachdem der Gutsherr nicht wusste, wer der Mann ist, der sich das seiner Magd nähert. Also, ich finde, Josef II. Wirkt manchmal sehr nüchtern, sehr speziell, nicht sehr emotional, aber er hatte wohl doch seine anderen Seiten.
Ich finde ihn auch immer sehr einzelgängermäßig. Also man vergisst irgendwie auch immer, dass er verheiratet war. Für mich ist er immer nur er, aber da ist eigentlich keine Frau daneben und die gab es ja schon auch, aber eben nicht sehr lange. Und danach, auch dass man das eigentlich die zweite Frau gegeben hat, ist irgendwie, weil er die eh nicht mochte, taucht er halt irgendwie auch nirgends auf, also auch so auf Gemälden oder so. Und eben, ich sehe immer nur ihn als so Sparfuchs, aber dass er jetzt dann doch irgendwie umtriebig war,
passt so gar nicht
ganz. Aber ich kenne noch eine Geschichte von einem unehelichen Sohn von ihm angeblich, und der ist relativ bekannt geworden, weil das der Herr Parkfriede ist. Und der hat ja diese Gedenkstätte Heldenberg in Niederösterreich bauen lassen, wo heute Radetzky liegt unter anderem. Und er ist eben angeblich der, also Parkfriede ist angeblich der uneheliche Sohn von Kaiser Josef gewesen. Und er hat das auch dort hingeschrieben. Also es gibt so eine Abkürzung, die irgendwie heißt Kaiser Josefs Sohn. Und dann Parkfriede irgendwie. Also der hat das wirklich sehr deutlich unterstrichen, dass das ist, aber es gibt hier überhaupt keine Beweise dafür.
Ja, natürlich. Wie so oft.
Er dürfte groß darin gewesen sein, sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen, oder? Auf die eine oder andere Weise, wenn diese Geschichten eben so stimmen, mit diesem durch das Tor fliegen und die russischen Animositäten, die es da gab und so weiter.
Auf der anderen Seite denke ich mir, dass ja generell, da muss es ja unglaublich viele Kinder irgendwie geben, weil die waren ja auch alle auf Reise und das war ja auch dieses Austesten. Diese Reisen, die sie hatten, bevor sie eigentlich regiert haben, wo sie ja die Länder kennengelernt haben, aber es ging eben auch um Spaß, um Unterhaltung und wer weiß, was da alles passiert ist. Verhütung in dem Sinn gab es ja auch nicht. Also teilweise gab es schon so etwas, aber inwieweit das funktioniert hat, ist eben die andere Frage. Also gerade im Adel hast du es noch eher bekommen als jetzt in der niedrigeren Schicht. Nur, ich glaube, dass es noch viel, viel mehr Kinder so generell gibt von allen Jahrhunderten.
Da bist du wohl recht haben.
Also ganz sicher.
Und es war auch damals ein bisschen einfacher, ich sag mal, später mit der Fotografie und dieses auch so Paparazzi-Dasein, wie auch immer, also einfach dieses Dokumentieren können von den Personen, wird ja immer später immer einfacher. Mhm. Also was ein Josef gemacht hat, das wird er wissen und sonst keiner, so ungefähr. Das hat man einfach nicht mitgenommen, wenn es keine Unterlagen gibt, wie auch.
Oder er selber drüber geschrieben hat.
Genau, und später geht es dann doch ein bisschen einfacher, dass man eben herausfindet, ob so ist oder nicht, weil es einfach teilweise Dokumente gibt von irgendwelchen Zahlungen und so weiter.
Genau.
Und das gibt es halt im 18. Jahrhundert noch
wenig.
Sehr wenig, ja.
Genau.
Und das macht es so spannend. Das ist, also, ich liebe diese Geschichten. So kann sein, kann nicht sein.
Ja.
Vor allem, wenn es auch so russische Leibeigene war oder so, also da wird es jetzt nicht viel geben, nicht? Und auch für nicht viel Zahlung, nehme ich einmal an.
Ja, genau.
Das waren im Prinzip Rechtlose und da wird der gute Josef sich abgeputzt haben und gemeint haben, das war es jetzt dann.
Ja, ne? Wobei also, das für die sicher das Ende ihrer Welt war, ist, wenn die schwanger geworden wäre, weil was.
Genau, ein Albtraum war. Also
dann konnten sie nicht mehr arbeiten für eine Weile und dann ist sie einfach.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass er so ein richtiger Pragmatiker war, nicht? Also auch was die Prostitution, was Sex anging, hat gemeint, das ist jetzt so und das will er jetzt und das macht er jetzt. Mhm. Und wenn er nicht zahlt, fliegt er halt raus, aber er zahlt halt trotzdem nicht, so auf die Art, weil er halt gar kein Geld mit hat. Also, dass er wirklich so ein Typ Mensch war, der auch so gedacht hat, nicht? Also das steht mir zu oder das will ich jetzt und das mache ich jetzt. Und damit hat sich die Geschichte einfach.
Aber welcher Kaiser, wenn nicht er, würde wegen nicht bezahlen und sowas rausfliegen eigentlich? Ja, auch die anderen haben ihre ganzen anderen Geliebten finanziell unterstützt. Er hat nicht mal im Bordell bezahlt.
Er hat nicht einmal im Bordell bezahlt. Und da gibt es noch diesen Spruch, also um diese Geschichte da noch weiterzuführen, nicht, dass die Inhaberin angeblich dieses Bordells dann gemeint hat, Kaiser oder nicht, bei uns zahlt er jeder. Nicht? Also angeblich war es sogar bekannt, aber angeblich, dass es eben der Kaiser von Österreich war und dass der trotzdem respektlos rausgekickt wurde.
Aber lustiger wäre es gewesen, wenn er ein neues Gesetz erlassen hätte mit Maximalpreis.
Genau.
Ich finde es ein bisschen unlogisch, weil er wird ja auch nicht alleine im Bordell gewesen sein. Also im Sinne von, da wird irgendwer mit ihm als Schutz.
Also man, ja, wie weit das jetzt wirklich alles im Detail stimmt, man sollte es eh dahin gestellt lassen.
Ob man nicht die Preise erhöht hat, weil es der Kaiser war.
Ja, auch das ist möglich, ja.
Und er sagt, wusste das. Ich weiß, mein Buddy hier hat weniger gezahlt.
Genau.
Eine Geschichte, die man vielleicht weniger kennt. Es gab eine gewisse Josefa Windischgrätz, die eine Affäre hatte mit Kaiser Josef II., aber auch mit seinem Bruder Kaiser Leopold II.
Mhm.
Für Josefa Windischgrätz wurde auch ein Monument in der Schottenkirche errichtet. Zwei Obelisken, einer steht für Josef und einer für Leopold. Und dazwischen kann man durchgehen. Eigentlich schließe ich jetzt an mit dem 18. Jahrhundert, zumindest wird sie dort geboren, die nächste Person, um die es gehen wird. Aber leben und wirken wird sie dann eigentlich erst im 19. Jahrhundert.
Und wirken.
Umtriebig sein.
Hm.
Und zwar habe ich mir da ausgesucht, Marie-Louise, oder auch Marie-Ludovica, wie sie ja zuerst geheißen hat. Sie ist 1791 in Wien geboren und war die Tochter von Kaiser Franz II. Ersten, der wiederum verheiratet war mit Maria Theresia von Neapel, Sizilien. Also wieder mal eine Maria Theresia.
Wieder eine Maria Theresia, genau.
Kaiser Franz hatte ja 4 Frauen, wie wir natürlich wissen.
Natürlich.
Und die ist uns natürlich auch am meisten in Erinnerung geblieben.
Natürlich.
Aber nur um die Verbindung zu schaffen, Marie-Louise ist die Schwester von Franz Karl. Also so ist das einzuordnen. Und Franz Karl wiederum ist der Vater von Kaiser Franz Josef.
Ja, das vergisst man, finde ich, immer wieder. Weil
ich habe das nachgeschaut, das merke ich mir. Also ich meine, weil dann, ich bin da irgendwie auch, die Verbindung habe ich nicht immer gleich. Wobei zu dem Zeitpunkt, wo Kaiser Franz regiert hat, und deswegen heißt auch Kaiser Franz der Zweite Erste, da hat sich einiges verändert. In Europa gab es so einen großen Feind. So groß war er nicht, aber er war der große Feind. In Europa für viele, und das war Napoleon Bonaparte.
Mhm.
Und deswegen hat Kaiser Franz auch diesen komischen Titel, weil er war Kaiser Franz der Zweite vom Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation, und hat aber dann das Ganze ad acta gelegt und hat das Kaisertum Österreich gegründet, damit eben Napoleon im Prinzip nicht seine Länder wegnimmt. Das war einfach der Sinn dahinter. Und das war aber nicht die einzige Idee, sondern er hat sich auch noch gedacht, er könnte einfach seine Tochter mit dem großen Feind verheiraten, in der Hoffnung, dass Napoleon ein bisschen milder wird gegenüber Österreich. Die konnte mit dem natürlich überhaupt nichts anfangen, weil für sie war das so der Staatsfeind Nummer 1 sozusagen. Hat ihn auch in den Briefen Antichrist genannt. Das finde ich auch immer sehr schön.
Oh.
Und sie hatte auch eine Puppe, angeblich, eine Napoleon-Puppe, und hat da also ein bisschen Voodoo-Puppenmäßig ihren Frust ausgelassen. Und Napoleon war ja vorher schon verheiratet, also in erster Ehe mit Joséphine de Beauharnais. Nur war die ja um einiges älter und da kam kein männlicher Nachkomme. Und deswegen musste Napoleon sich irgendwas überlegen und da fiel dann die Wahl.
Der andere her.
Genau. Und tatsächlich, auch wenn die sich nicht wirklich gut verstanden haben, ist ein Kind entstanden. Und das war der spätere Napoleon II. Oder auch Herzog von Reichstadt. Wobei eigentlich heißt er Napoleon François Charles Joseph Bonaparte.
Hm.
Wie wir alle wissen, musste Napoleon dann relativ bald abdanken, 1814. Aber Marie-Louise hat sich gedacht, mit dem gehe ich nicht mit. ins Exil. Nein, ich gehe zurück nach Österreich und hat dabei aber auch ihren Sohn mitgenommen. Wobei der wohl dem Vater ein bisschen ähnlich sah und dementsprechend war die Beziehung zu dem Kind also nicht wirklich vorhanden. Sie hat das Kind zur Welt gebracht und das war's dann auch. Also es ist keine große Bindung gewesen zwischen Mutter und Sohn.
Wie bei so vielen aber auch.
Voll.
Aber wenn man das Kind im Antichrist hat.
Ja, ich glaube, das hättest halt du dann nicht ganz irgendwie ablegen können.
Ja, wahrscheinlich.
Wobei, ich finde, er war ein süßes Kind. Also die Gemälde, die es gibt vom Herzog mit diesen blonden Locken
und so, schon ein hübsches
Bub irgendwie.
Ja.
Also gar nicht so Napoleon-mäßig, weil ich finde, also er kam wohl nach der Mutter, weil Napoleon hat ja dunkle Haare.
Oder man hat absichtlich mehr die Gesichtszüge der Mutter eingemalt.
Oder sie hatte schon eine andere Affäre mit irgendwem und hat dann gesagt, das war Napoleon, ich weiß es nicht. Wir waren nicht dabei. Aber es wäre ihr zuzutrauen, also sie war kein Kind von Traurigkeit, wie das so schon heißt. Und ja, nachdem Napoleon ja weg war, sollte es ja eine neue Ordnung geben. Das heißt, es gab den Wiener Kongress 1814 und 1815. Da erhielt dann Marie-Louise Palmer und Piacenza. Ihre Interessen vertrat ein gewisser Graf Adam Albert von Neipperg. Mit dem hat sie dann auch ein paar Mal zusammengelebt. Also es war dann eine Affäre irgendwie. Zunächst, weil es waren noch beide verheiratet, sie mit Napoleon, er mit seiner Frau. Das heißt, es durfte auch nicht offiziell sein, weil die haben auch 4 Kinder miteinander bekommen. Das heißt, auch da wurde dann verschwiegen am Wiener Hof, wann diese Kinder eigentlich zur Welt gekommen sind. Also erst, ich glaube 1821, waren diese anderen beiden Ehen Geschichte, beziehungsweise Witwer. Und dieser Neipperg, da gibt es, also wir haben sicher auch eine Zeichnung oder Gemälde online stellen, der hat nämlich irgendwann im Krieg sein Augenlicht verloren und hat dann eine Augenklappe getragen.
Also nur bei einem.
Das zweite hat er noch.
Okay.
Ja.
Und offiziell war er dann ihr Oberstallmeister. Übrigens.
Wie passend.
Oh ja.
Und er wurde dadurch, dass er eben ein Auge verloren hat, wurde auch der blinde Amor genannt. Was auch keinen Sinn macht, weil er ja ein ist. Ja, keine Ahnung.
Es wird gedreht und gewendet, wie man das will.
Ja. Fehlt der Papagei auf der Schulter, dann wäre ich auch dabei gewesen. Also wie erwähnt, 4 Kinder hatten sie, aber nur 2 haben das Erwachsenenalter erreicht. Das waren übrigens Albertine und Wilhelm, das war nicht schön deswegen. Nur auch um die Kinder hat sich nicht gekümmert, sondern die hat sie dann gleich abgegeben bei einem Arzt. Ich verstehe das noch immer nicht, ich will einfach nur zum Arzt sagen, hier. Also wer dieser Arzt ist, weiß ich auch nicht, ist einfach nur der Arzt.
Hat waren sie die Kinder vom Arzt eigentlich?
Ja, wer weiß, also es ist so ganz komisch, aber diese Kinder aus dieser morganatischen Ehe mit dem Neipperg wurden dann in den Fürstenstand erhoben. Und Neipperg kommt eigentlich von Neuberg und deswegen wurden sie dann die Fürsten Montenuovo.
Mm.
Und die sind ja dann eh öfter bekannt, am Wiener Hof vor allem, im Kaiserhaus.
Genau.
Und der Sohn von dem Wilhelm war der Alfred Montenuovo und der war dann der Obersthofmeister von Franz Josef.
Der eher Unbeliebte.
Ja. Unbeliebte und der auch gegenüber Franz Ferdinand und vor allem seiner Frau wirklich letztklassig.
Ja, das kann man nicht recht sagen. Recht ekelhaft, sagen,
sie war ja nicht standesgemäß, also die Frau von Franz Ferdinand, Sophie, aber er ja auch nicht.
Ja.
Und hat aber dann trotzdem gegen sie gearbeitet. Also das ist auch ein bisschen so diese seltsame Geschichte. Aber über das reden wir dann mal in der Folge rund um Allheiligen, aller Seelen nochmal genauer. Sie war übrigens dann noch einmal verheiratet. In dritter Ehe mit Charles René de Bombel, der übrigens ihr Obersthofmeister war. Bombel kennen wir auch, also ist auch kein unbekannter Name, nämlich rund um Kronprinz Rudolf. Denn ja, der war auch ein eigener Charakter, dieser Bombel, also angeblich auch ein sehr schöner Mann, der sehr viele Affären hatte. Und der vor allem auch für Rudolf Frauen ausgesucht hat, damit der sich eben eher damit beschäftigt und weniger mit der Politik. Also das war ja so ein bisschen von Franz Josef ausgemacht, dass dieser Bombel sich darum kümmert und die sind verwandt. Also frag mich jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, es sind irgendwie.
Ah, das macht so viel näher zeitlich alle miteinander. Ich meine, wir wissen natürlich, dass es einfach nur eine Generation später war. Aber
ich finde, je mehr Namen du hast, desto mehr
kommt man sich
da einfach, also versteht auch langsam mehr diese Zusammenhänge.
Weil die nächste Generation, die ist ja dann auch wieder alles
verbandelt
miteinander. Das ist echt spannend. Und damit endet die heutige Ausfahrt der Porzellanfuhre. Danke fürs Zuhören. Und wenn auch diese Folge heute endet, endet das Thema für uns noch nicht. Da geht es nämlich in 2 Wochen nochmal weiter. Also wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem Herzog von Reichstadt weitergeht, über den wir heute gesprochen haben, und was für eine Verbindung er zu Kaiser Franz Josef hatte, sowie weitere kaiserliche Bettgeschichten im 19. Jahrhundert, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, einsteigen und zuhören.
Falls ihr uns unterstützen möchtet, Fragen oder Anregungen habt, geht bitte auf unsere Homepage porzellanfuhre.at.
Oder geht auf TikTok, Facebook oder Instagram, auch unter Porzellanfuhre.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Baba.
Wiedersehen.
Und wer bis jetzt durchgehalten hat, noch viel Spaß mit unseren Outtakes.
Let's go.
Jetzt zurück von der Sommerpause.
Ja, wir sind schon zwei Folgen zurück.
Ja, ich bin auch im Sommermodus.
Ja. Sommerpause. Weg.
Ja. Ich habe es immer noch an. Ich habe meine türkise Badehose. Ziehen, Lena, ziehen.
Aua. Ist mir jetzt zu persönlich, Ahnung, aber es passt zu dem Thema. Na, das wird mal wieder was. Gut. Gut geölte Betten.
Ich bin gespannt, wie oft
das war. Das war Habsburg horizontal.
Hinter verschlossenen Türen hat sie das sicher auch so gemacht.
Das hat sie auch einfach weitergearbeitet während einer. Mach nur! Komm zum Punkt!
Okay, kommen darf man auch nicht sagen heute.
Heute geht gar nichts.
Nein, heute geht gar nichts.
Es ist meine. Wie die auch immer alles lustig finden.
Ja, das ist doch so. Genau. Unreif wie er ist.
Darf ich mir mit Gurke sagen? Wilhelm. Wilhelm, lachst du uns jetzt aus?
Nein, ich lache euch an.
Mit uns.
Du musst dir das so vorstellen, dass Franz Josef in der Wanne saß und der hatte da dieses Badehemdchen und da brauchst du eine Bürste mit dem Stiel. Ja, Stiel.
Mit dem Stiel.
mit deinem Stiel. Ja, Quietschhähnchen mag auch
eine Rolle. Stell mir das mal vor.
Ja, so.
Mit der Badehaut, ja, genau so.
Daneben ist das Radio gelaufen. Oder? Das ist schlecht.
Majestät, eure Ente.
Dann, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
Blub.